Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Manchmal sind wir auf der Suche nach verschollenen Sachen. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der nach Sachen sucht, die eigentlich woanders oder regelmäßig liegen sollten und nicht da sind. Hausschlüssel, Autoschlüssel, Portemonnaie, Brille, Terminkalender, Handy oder irgendein Werkzeug. All das sind Sachen, die man sehen kann. Aber manchmal sind es auch Sachen, nach denen wir suchen oder sehnen, die unsichtbar sind. Eine Umarmung, ein liebes Wort oder Frieden nach einem heftigen Streit. Um das Suchen soll es auch in der Predigt heute gehen. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Was sucht ihr? Als Johannes der Täufer am Jordan eines Tages Jesus auf sich zukommen sieht, sagt er: Seht da, das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Und an diesem Tag gibt er ein etwas ausführliches Zeugnis über Jesus Christus ab. Der Predigttext steht im Johannesevangelium 1, Verse 35 bis 42 nach der guten Nachricht. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorübergehen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, Fels. Johannes der Täufer ist wieder wie am Tag zuvor am Jordan, um seinen Auftrag weiter auszuführen. Ich gehe davon aus, so beliebt wie Johannes der Täufer war, war er nicht alleine am Jordan. Es war eine ganze Menge Leute um ihn herum. Und auch seine Jünger, die waren auch bei ihm. Ich weiß nicht, ob die Jünger jetzt neben ihm gestanden haben oder sich unter das Volk gemischt haben. Auf jeden Fall diese zwei Jünger, die sind nah dran an Johannes, dass sie diese Aussage hören. Die Aussage über Jesus als das Opferlamm Gottes. Mag sein, dass sie wie gestern auch zugehört haben und heute auch nicht dieselbe ausführliche Art wie am Tag zuvor mitbekommen haben. Aber die Aussage von gestern hat bei ihnen nicht so eine Wirkung hervorgerufen oder erzielt wie an diesem Tag. Und diese zwei Jünger, sie entschließen sich, Jesus zu folgen. Sie gehen ihm nach. Es zeigt sich eine Bereitschaft, zu wechseln vom Lehrer Johannes zu Jesus. Sie folgen Jesus, ohne ein Wort zu sagen oder irgendwas zu fragen. Und es sieht wirklich so aus, als die nur wissen wollen, wo geht denn dieser Jesus hin? Wo lässt er sich nieder? Und obwohl sie immer hinter Jesus bleiben, weiß ich nicht, ob ihr schon mal sowas erlebt habt, die fühlen sich verfolgt. Die merken, irgendjemand folgt ihnen nach. Und genau so geschieht es auch mit Jesus. Er dreht sich um und fragt, was sucht ihr? Und das ist keine Frage eines verärgerten Menschen, der genervt ist oder bedrängt sich fühlt. Es ist schon immer so gewesen, Jesus fühlte schon früh genug die ersten Impulse und Schritte der Menschen, die seine Nähe suchten. Und so auch hier. Wartet Jesus nicht, bis die Leute sich überwinden, sondern er geht auf sie zu. Er wartet nicht, ob die was fragen. Und er geht als Erster. Er macht als Erster diesen Schritt auf die Menschen zu und bietet ihnen ein Gespräch an. Er gibt ihnen die Chance zu sagen, wo ist ihre Not oder was er für sie tun kann. Der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, wird niemals diejenigen abstoßen, die ihn suchen und ihn gefunden haben. Ich denke, dass die Frage, die Jesus diesen beiden Menschen stellt, die müsste sich jeder stellen, der Jesus nachfolgen möchte. Was suche ich? Was will ich? Was ist mein Ziel? Wenn ich in meiner Nachfolge diese Welt oder eigenen Ruhm suche, dann täusche ich mich selbst. Was sucht ihr denn hier? Es ist schon lange her, wo wir vom Begrüßungsteam vorne am Empfang, also in Empfang genommen worden sind. Was würdet ihr sagen, wenn das Begrüßungsteam euch mit so einer Frage begegnen würde? Was sucht ihr, was wollt ihr heute hier? Ich weiß nicht, vielleicht würde sich jemand auch einfach umdrehen und verschwinden. Aber was ist wirklich unser Ziel? Warum kommen wir zum Gottesdienst? Warum kommen wir in diesen Raum? Nur weil wir uns verpflichtet fühlen? Was ist unser Grund? Was suchen wir? Suche ich Ruhe und Besinnung oder auch vielleicht Ermutigung oder vielleicht einen Impuls für die kommende Woche oder einen Ort, wo ich beten kann oder Lieder singen kann gemeinsam oder vielleicht auch einfach, um Bekannte zu treffen und nachher mit ihnen zu reden? Die Frage, die Jesus hier stellt, was sucht ihr, ist eigentlich eine offene Frage. Es ist kein du sollst und du darfst nicht, sondern was willst du selber? Was brauchst du? Was ist deine Sehnsucht? Denn ehrlich gesagt sind wir Menschen ständig auf der Suche nach etwas. Schon in den jungen Jahren fangen wir an, uns zu überlegen, was ist das Richtige für mich? Soll ich nach dem Abi erstmal entspannen, vielleicht eine Weltreise machen? Ja, könnte nach Australien sein, Neuseeland oder Lateinamerika oder. Vielleicht lieber ein soziales Jahr absolvieren oder doch sofort mit dem Studium anzufangen. Und wenn mit dem Studium anzufangen, welches Studium sollte ich dann machen? Es gibt unendlich viele Optionen und Möglichkeiten. Und darum fällt es uns so schwer, sich festzulegen. Und die, die sich schon beruflich sozusagen längst festgelegt haben, was suchen wir? Suchen wir was? Und ich glaube nicht, dass es Jesus in dieser Frage an die zwei um die Berufswahl dieser Männer ging, wenn überhaupt dann um die innere Berufung. Was ist dein Lebensmotto? Ganz tief in dir. Und welchem roten Faden folgst du in deinem Leben? Für mich ist so eine Frage vergleichbar mit der Frage, was wünschst du dir? Das hören wir doch so oft. Was wünschst du dir? Und nicht selten kommt dann auch als Antwort wie Frieden, Erfüllung, Befreiung, Liebe und Mut. Ja klar, das wünschen wir uns und wir suchen auch oft, sehr oft danach. Die Jünger geben Jesus aber eine ganz einfache Antwort, die man beim ersten Blick als oberflächliche Neugier abstempeln könnte. Was sucht ihr? Was, das sucht ihr? Ernsthaft? Nicht mehr? Nicht Erfüllung, Glück, Wahrheit oder einen Sinn oder etwas Ähnliches? Ihr wollt wirklich nur wissen, wo Jesus wohnt? Die Jünger nennen Jesus Rabbi. Und das bedeutet Lehrer. Damit, denke ich, deuten sie an, dass ihr Ziel von ihm zu lernen ist. Mit der Frage, wo Jesus wohnt, deuten sie ihren Wunsch an, Jesus näher kennenzulernen. Jesus stammte nicht aus dieser Gegend, also musste er irgendwo für sich auch einen Raum gemietet haben. Oder vielleicht wohnte er in einem Zelt. Ich denke, zu der Zeit, wo Johannes am Jordan gepredigt hat und getauft hat, waren eine ganze Menge von Menschen aus dem Land gekommen, die sich keine Bleibe irgendwo erlauben konnten oder wie. Ich kann mir doch vorstellen, dass da vielleicht ein Zelt aufgebaut, Zelte aufgebaut wurden. Dass, und vielleicht war es auch so, dass Jesus sowas, so ein Zelt wohnte. Wie auch immer, diese zwei, die wollen wissen, wo ist Jesus, wo ist er untergekommen? Diese zwei wollen Jesus besuchen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, der Jesus passen würde, damit er sie unterweisen kann. Und sie wollen ihn auf keinen Fall bedrängen oder nötigen, es sofort zu tun. Höflichkeit und gute Manieren, glaube ich, steht einem jeden der Jesus-Nachfolger ganz gut. Von dieser Begegnung erhoffen sie sich mehr als nur einen kleinen oder Smalltalk mitten auf der Straße. Sie wollen die Sache wirklich ernsthaft angehen und nicht einfach so zwischendurch. Wer schon einmal Gemeinschaft mit Jesus hatte, der wünscht sich immer mehr von ihm zu erfahren, kennenlernen, immer mehr von ihm zu haben. Und ich bin auch der Meinung, es genügt nicht, mit Jesus einfach mal hin und wieder mal spazieren zu gehen. Es muss was Ernsthaftes werden. Jesus lädt die beiden freundlich ein. Kommt, kommt mit und seht es euch selber an. Ganz unverbindlich. Wir kennen einige Berichte aus der Bibel, wo Menschen den Wunsch geäußert haben, Jesus näher kennenzulernen oder ihm nachzufolgen. Einigen macht er klar, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn, der hat keinen Ort, wo er sein Haupt niederlegen kann. Andere hat er aufgefordert, alles aufzugeben. Diesen beiden aber sagt Jesus nicht, erst müsst ihr euch für mich entscheiden und dann zeige ich euch, was es für euch bedeuten wird. Jesus ist offen und ehrlich. Ich finde, Betrüger und Scharlatane wahren ihren Einfluss auf ihre Nachfolger in dem, dass sie die Menschen auf Distanz halten. Sie lassen keine persönliche Nähe zu. Jesus dagegen lädt alle ein, kommt, seht, unter welchen Bedingungen ich lebe. Seht euch an, womit ihr rechnen könnt, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Und Jesus sagt nicht, kommt irgendwann, macht einen Termin oder sonst was, sondern er lädt, kommt jetzt, schiebt es nicht auf die lange Bank. Und das soll auch uns Menschen ermuntern, die sich möglich bietende Möglichkeiten, um Menschen einzuladen, auch sofort zu nutzen. Gibt es das nicht so ein Sprichwort, das Eisen sollte man schmieden, solange es noch heiß ist? Und dass Jesus gibt damit zu verstehen, dass es jetzt für diese zwei die günstige Gelegenheit ist. In 2. Korinther 6, Vers 2 zitiert Paulus aus dem Jesaja-Buch: Ich habe dich zur vollkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Für diese beiden ist die Zeit gekommen, oder besser gesagt war die Zeit reif, jetzt Jesus kennenzulernen. Und diese beiden nehmen auch die Einladung Jesus an und gehen mit ihm mit. Es wird uns nicht berichtet, worüber sie gesprochen haben, aber wenn wir an das Gespräch von Jesus mit Nikodemus denken, dann kann man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte. Ich denke, dass es für die beiden genau wie für Nikodemus zwar alles, also vieles unverständlich war, aber auch sie sind am Ende des Gesprächs sich sicher: Jesus Christus ist der Messias. Auf jeden Fall muss dieses Gespräch so spannend und interessant gewesen sein, dass sie lange Zeit mit Jesus verbracht haben. Es gibt so viele Angaben oder Deutungen zu dieser Zeitangabe. Die einigen sagen, also der Tag begann für die Juden mit Sonnenaufgang, also 6 Uhr morgens. Wenn dann die Angabe steht, die 10. Stunde, könnte man sagen 16 Uhr, also wie es hier auch 4 Uhr Nachmittag steht. Aber manche sind der Meinung, dass Johannes sein Evangelium vorwiegend für die Nichtjuden geschrieben hat. Und darum sind auch die ständigen Ergänzungen zu den Begriffen wie Rabbi, Gesetzesvorschriften. Und aus diesem Grund könnte es möglich sein, dass Johannes die Zeit angibt nach der Art der Römer, also dass dann auch in Frage kommen könnte 10 Uhr abends. Aber auf jeden Fall soll hier die Zeitangabe durch Johannes kein Zufall sein. Um 4 Uhr Nachmittag, wenn wir das annehmen, sage ich jetzt mal so, wie es hier geschrieben ist, um 4 Uhr Nachmittag, je nach der Jahreszeit und sonst, ist der Abend auch nicht mehr so weit. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist. Für mich ist abends, je näher der Abend rückt, desto mehr Probleme habe ich. Mit dem Abend kommt die Dunkelheit. Und im Dunkeln ist es nicht nur schwierig, sich etwas zu erkennen, sondern man fühlt sich auch ziemlich unwohl. Die Müdigkeit steigt, die Konzentration und die Aufmerksamkeit oder Aufnahmefähigkeit sinkt. Wir finden auch einige Wunder in der Bibel beschrieben, die abends nach Sonnenuntergang stattgefunden haben, so wie die Brotvermehrung oder Krankenheilungen, wo die Kranken zu Jesus gebracht worden ist nach Sonnenuntergang. Es mag sein, dass die Dunkelheit uns Menschen einigen Kummer und Sorgen bereitet. Jesus hat aber zu seiner Zeit auch durch sein Handeln ein helles Licht der Hoffnung für die Menschen gegeben, den Menschen gegeben oder dargestellt. Die beiden gehen in ihren Alltag zurück und sie haben genug erlebt, um begeistert zu sein. Sie haben mehr gefunden, als sie gesucht haben. Als Andreas seinen Bruder Simon trifft, sagt er voller Überzeugung, wir haben den Messias, den versprochenen Retter, gefunden. Er sagt nicht, ich habe gefunden. Er schmückt sich nicht mit diesen Lorbeeren, sage ich jetzt mal so. Er schreibt diese Entdeckung nicht sich selbst zu und es versucht auch gar nicht, seinen Bruder selbst zu lehren. Er macht das ganz einfach. Er nimmt ihn mit, sagt, komm zur Quelle und dann kannst du selber dich dort überzeugen, kannst deine Fragen stellen. Aus der Bibel wissen wir, dass Jesus vielen Menschen begegnet ist, die auf der Suche waren. In dieser Geschichte ist Jesus noch nicht so bekannt und berühmt. Später werden ihn Menschen suchen, die ziemlich unterschiedliche Wünsche haben. Und die Spanne zwischen satt und gesund werden ist ziemlich groß. Einige wie die Samaritanerin am Brunnen, der Blinde am Straßenrand oder Maria Magdalena und so weiter. Sie finden das, wonach sie suchen, worauf sie hoffen und wonach sie sich sehnen. Was sucht ihr? Diese Frage hat auch in unserer Zeit nichts an Aktualität verloren. Auch heute suchen Menschen nach Jesus und jeder hat dabei seine eigenen Vorstellungen. Was es auch sein mag, Jesus lädt jeden Einzelnen ein, zu ihm zu kommen und ihm zu folgen und zu sehen. Denn im Hause seines Vaters sind viele Wohnungen. Ich denke, diese Frage kann an jeden Einzelnen, so wie auch an die Gemeinde gerichtet sein. Und sie ist auch notwendig, um von Zeit zu prüfen, wo liegen denn meine Ziele aktuell? Bin ich immer noch bereit, Jesus zu folgen? Lieber Waldemar, liebe Gemeinde Hannover-Linden, was suchst du? Und suchst du überhaupt noch etwas? Oder hast du schon oder glaubst du schon, alles gefunden zu haben? Genügt es, dass deine eigenen religiösen Bedürfnisse befriedigt sind und du es so ziemlich warm und kuschelig hast? Was suchst du? Was ist deine Antwort auf diese Frage? Amen.